Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Warum kommt man zu einem Gottesdienst? Kommt man zusammen, weil Sonntag ist? Dann geht man in einen Gottesdienst. Kommt man zusammen, weil man singen möchte und beten möchte gemeinsam? Kommt man zusammen, um auf das biblische Wort zu hören? Kommt man zusammen, weil man die Glaubensgeschwister treffen möchte, sie wiedersehen möchte? Die Gründe können ganz vielfältig sein. Der letztere Grund ist auch ein sehr guter Grund, zu einem Gottesdienst zu kommen, um die Glaubensgeschwister zu sehen. Wer mit Jesus lebt, lebt nicht nur mit der Sehnsucht auf den Herrn, der lebt immer auch mit der Sehnsucht auf die Glaubensgeschwister, auf die Mitchristen. Dies ist ein wichtiges Merkmal einer Gemeinde oder auch entscheidend für ihre Ausstrahlung, wie man miteinander umgeht, wie man füreinander da ist und dass man beides vor Augen hat, die Sehnsucht auf den Herrn und die Sehnsucht auf die Mitchristen. Wo die Sehnsucht auf den Herrn alleine ein Leben bestimmt, das ist ein relativ egoistischer Glaube, würde ich mal sagen. Da wird Entscheidendes einer Ausstrahlung in einer Gemeinde fehlen. Wir sprachen letzten Sonntag darüber in diesem Bibelabschnitt über die Ausstrahlung, die eine Gemeinde haben möge, die über die Nachfolger Jesu läuft. Im heutigen Abschnitt lesen wir von dieser Sehnsucht auf die Glaubensgeschwister. Wir sind weiterhin in einem Abschnitt aus dem Philipperbrief, nun im Kapitel 2, Vers 19. bis 28. Ich lese ausschnittweise etwas vor. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde, damit ich auch erquickt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Ich vertraue aber in dem Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not. Denn hatte nach euch allen Verlangen und war tief bekümmert, weil ihr gehört hattet, dass er krank geworden ist. Und er war auch todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit zu der anderen bekäme. Ich habe ihn nun um so eiliger gesandt, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und auch ich weniger Traurigkeit habe. Die heutigen Zeilen erzählen etwas, wir sind ja immer Stück für Stück bei dem Philipperbrief, von dieser tiefen Verbundenheit, die wir im Glauben haben. Dabei wird deutlich, dass die Bibel nicht eine theoretische Abhandlung ist von irgendwelchen theoretischen Glaubenswissen, sondern sie erzählt etwas vom Glauben. Sie sind Lebenszeugnisse, sie sind Glaubenszeugnisse. Selbst diese Briefe im Neuen Testament nennt man ja eigentlich die Lehrbücher im Neuen Testament, aber sie sind nicht bloß Lehrbuch. Im Römerbrief, da gibt es eine ganze Menge zu lernen, ja. Aber ansonsten erzählen sie auch etwas vom persönlichen Glauben, von der Erfahrung, und sind ein persönliches Zeugnis. Und neben diesem Zeugnis, wie sich Paulus oder auch andere nach seinen Glaubensgeschwistern sehnt, da lesen wir im gleichen Brief auch, das hatten wir schon im Kapitel 1, Vers 23, dass er genauso eine Sehnsucht nach dem Herrn hat. Ich habe Lust, bei Christus zu sein. Aber dann schreibt er weiter, aber wenn es wichtig ist, bei euch zu sein, dann will ich das auch annehmen. Seine Verbundenheit mit dem Herrn schließt diese Verbundenheit mit den Glaubensgeschwistern ein. In der Bibel gibt es dafür mehrere Bilder, die Bilder für diese Gemeinde und so. Wer mit dem guten Hirten leben will, der ist auch mit einer ganzen Herde verbunden. Ich bin nicht das einzige Schaf von ihm. Wer mit dem himmlischen Vater verbunden sein will, der ist auch mit all den Kindern Gottes verbunden. Gott hat kein Einzelkind, der hat eine ganze Menge Kinder mit Brüdern und Schwestern verbunden. Wer mit dem Eckstein Jesus verbunden sein will, der ist auch mit diesem ganzen Tempel verbunden, wie es einmal als Bild aufgebaut wird und gezeichnet wird, mit den vielen, vielen Steinen, die den Tempel mit aufbauen. Und ich bin nicht der einzige Stein, da würde kein Tempel draus werden. Und wer mit dem führenden Kopf verbunden sein will, von diesem Bild, dem Leib und dem Haupt Jesu, der ist auch mit dem ganzen Leib verbunden, mit all den verschiedenen, die dort in dieser Gemeinde sind, mit dem Leib verbunden, mit diesen Organen und was alles so dabei ist. Und wir sind dann ein Teil davon. Wir können uns nicht ablösen. Es gibt nicht nur das führende Haupt und ich, der Einzelne, der dabei bin. Wenn in unserer Zeit und Gesellschaft auch viele Gemeinschaften kaputt und gehen oder zerstört sind, so kennt man doch immer wieder diese Sehnsucht danach. Die Sehnsucht auf einen Freund oder auf eine Freundin. Die Sehnsucht, viele Kontakte zu haben oder anderen zu sagen, so viele Kontakte habe ich. Die Sehnsucht auf Kind oder Enkelkind. Oder manche Ehebeziehung wird regelrecht eifersüchtig gelebt, damit diese Beziehung zusammenhält. Es ist wichtig, dass wir eine Sehnsucht haben, auch nach einem anderen, auch auf das Miteinander, denn so sind wir geschaffen. Das andere, das würde in uns etwas kaputt gehen lassen. Nun möge es uns auch mit den Mitchristen so gehen, diese Sehnsucht, dass ich eine Sehnsucht auf sie habe, dass wir für den anderen sorgen wollen, dass wir uns an dem anderen freuen, dass wir froh sind, wieder zusammen zu sein, miteinander, dass das Miteinander wie ein Zuhause eigentlich jeweils ist, wenn ich mit Mitchristen zusammen bin und dass wir auch bei unserer Freizeitplanung, Gestaltung immer die Mitchristen, die Glaubensgeschwister im Blick haben, dafür genug Freiraum zu haben. Vielleicht ist manchen das nicht besonders deutlich, weil das so selbstverständlich ist, weil man, das kann man ja so haben. Man kann ja einfach hingehen in eine Bibelstunde, in einen Hauskreis, in einen Gottesdienst oder sich so treffen. Aber das muss nicht immer so selbstverständlich sein. Ich lese von einem Ismail etwas vor, der diesen Namen bekommen hat als Kind. Folgendes: Ismail ist wie alle anderen Kinder seines Landes mit dem Islam aufgewachsen. Als junger Mann fing er an, nach einem tiefen inneren Frieden zu suchen. Er vertiefte sich noch mehr in den Islam, las ständig den Koran und sprach mit dem Imam in der Moschee. Aber inneren Frieden fand er trotzdem nicht. Dann hörte sich Ismail eine Radiosendung an, in der die Bedeutung Jesu deutlich erklärt wurde. Er reagierte auf das Angebot, christliche Literatur zu erhalten und bekam das Matthäus- und Johannesevangelium mit der Post zugeschickt. Durch das Bibelstudium kam er schließlich zum Glauben an Jesus. Ismail begann, Gott um einen christlichen Bruder zu bitten, mit dem er beten und Gemeinschaft haben könnte. Er betete beständig dafür und wartete 4 Jahre lang. Manchmal fragte er sich, ob er den Tag überhaupt erleben würde, an dem er einen anderen Christen treffen würde. Dann erhielt er eines Tages einen Brief von einem englischen Christen, den er noch nie getroffen hatte. Der Mann erklärte ihm, dass er gerade in der Gegend sei und ihn gerne besuchen würde. Er war ein englischer Missionar, der die Nacharbeit der Bibelfernkurse machte. Aus lauter Freude über die Gebetserhörung und Aufregung über den anstehenden Besuch verbrachte Ismail 3 schlaflose Nächte. Als sich die Männer dann begegneten, war für Ismail die lang ersehnte Erfahrung christlicher Gemeinschaft um vieles schöner, als er sich ausgemalt hatte. Du wartest 4 Jahre, um einen Mitchristen zu treffen. Hoffentlich müssen wir nicht erst durch solche Wüste gehen oder solche Wüste durchleben, bis wir wirklich eine Sehnsucht haben auf die Glaubensgeschwister. Wüste kann sein, ich bin alleine zu Hause, kann Krankheit sein, kann familiäre Not sein, Verschiedenes. Wo Menschen dann besonders Glaubensgeschwister suchen, besonders den Pfarrer aufsuchen, ich kenne das, auch Menschen, die gar nicht zur Kirche gehören, kommen dann in solchen Situationen und fragen, wie soll es weitergehen? Es ist gut, dass man dann diese Sehnsucht hat auf die Geschwister und dass man auch um Rat fragt, aber es möge nicht erst losgehen, wenn eine Wüste vor einem liegt oder in der man sich befindet. Ich denke genauso an die Hauskreise im Iran, die Hauskirchen, die es dort zahlreich gibt, weil die offiziellen Kirchen alle geschlossen sind, bis auf die armenischen. Da dürfen aber nur Armenier reingehen in Armenisch, die Gottesdienste halten. Und sie treffen sich zu diesen Hauskreisen und Hauskirchen trotz höchster Lebensgefahr. Sie kommen sofort ins Gefängnis, wenn ein Hauskreis auffliegt oder wenn das bekannt wird. Aber sie gehen massenhaft. Dabei geht es nicht nur darum, sich im Gottesdienst zu treffen, sondern genauso, dass unsere Gemeinschaft im Alltag sich eigentlich zeigt. Bei einer gemeinsamen Arbeit, beim gemeinsamen Gebet, bei einem Besuch miteinander oder durch Briefkontakte, durch ein Telefonat. Wie gesagt, es geht nicht nur um die Gemeinschaft in einem Gottesdienst, wobei die Gottesdienstgemeinschaft natürlich ein sehr deutliches Zeichen wiederum ist für das Miteinander. Und ich, das wissen Sie, ich brenne darum, dass unsere Gottesdienste gemischte Gottesdienste sind, wo, ich sage mal, der Kinderwagen, der Rollator, beides seinen Platz hat. Alle sind da und wir haben einen Platz, wo wir gemeinsam im geistlichen Sinne, im Glauben zusammen sind. Solche Gottesdienste ersetzen werden wohl wahrscheinlich eben auch nicht durch diese Fernsehgottesdienste ersetzt. Sie sind gut und interessante Ergänzung dort, wo man auch sich nicht aus dem Haus, wo man nicht gehen kann aus dem Haus. Es war in dieser Corona-Zeit auch immer wieder davon die Rede. Und dann war immer wieder die Rede davon, wann treffen wir uns endlich wieder. Ich erinnere mich auch an eine ältere Frau in unserer Gemeinde, die nach langer Krankheit wiederkam und dann sagte sie, schön, dass ich wieder bei euch sein darf. Das war es eben dann doch nicht, obwohl man mit ihr telefoniert hat und so, aber miteinander da zu sein. Wir gehören nicht nur in einer großen Weltgemeinde zusammen, das betone ich ja immer wieder, dass wir dazu gehören. Wir sind nicht irgendwie ein schrumpfender Haufen, der dann irgendwann, irgendeiner macht das Licht aus in der Kirche als letzter. Nein, in dieser Welt wachsen wir weltweit, da gehören wir dazu. Aber wir haben eine konkrete Gemeinschaft dort, wo wir sind, dort, wo wir wohnen, dort, wo wir leben, dort, wo wir dem Nächsten begegnen, wo wir ihn besuchen können, wo wir miteinander uns austauschen können. Paulus schreibt ja seine Briefe, wo er dann auch von diesem Miteinander schreibt, ja, an konkrete Gruppen, eine Gemeinde in Rom, eine Gemeinde in Philippi, in Korinth und so weiter. Paulus fühlte sich mit den Mitchristen in Philippi zutiefst verbunden, trotz dieser Entfernung dort in diesem Gefängnis. Und trotzdem hat er diese Sehnsucht gehabt, ich möchte aber endlich mal auftauchen bei euch. Ich möchte euch endlich wieder erleben, ich möchte endlich wieder bei euch sein, so wie ich schon mal eine Zeit bei euch war. Deshalb wollen wir in unserem Gottesdienst immer wieder auch auf das Miteinander achten. Ich weiß, dass so etwas ja nicht ganz am Boden liegt, das gibt es ja, dass man sich freut und sagt, oh, schön, dass du wieder da bist oder schön, dass ich dich sehe. Und das ist für mich immer auch ein wichtiges Motiv, schon für das Miteinander. Es geht nicht bloß darum, ja, was habe ich von dem Gottesdienst, sondern andere freuen sich genauso, dass ich da bin. Also ich meine jetzt nicht mich, sondern andere, ihr alle, auch der eine und der andere, dass man den anderen auch wieder trifft. Das ist etwas Wichtiges. Und dann gibt es Leute, die trifft man sehr gerne. Und dann gibt es Leute, die sagen mir, ja gut, der ist auch dabei, ja, ich weiß das. Ja, es möge uns grundsätzlich ausfüllen. Jedem gegenüber, dass wir sagen, schön, dass er da ist. Schön, dass du da bist nach langer Zeit. Man muss das klug anfangen, das Gespräch, nicht, dass es verletzt ist, kommst du endlich wieder. Das ist nicht so ein toller Einstieg ins Gespräch. Und so, was ist bei dir gewesen? Und dass ich eine Sehnsucht habe, dass der andere genauso gesegnet ist. Ja, wir haben uns auch gegenseitig so manches Mal verletzt oder wir denken, wie der das in der Bibel sieht, das ist doch eigentlich nicht ganz richtig oder so. Oder man verhält sich anders, als man sich eigentlich verhalten sollte, aber das sollte trotzdem nicht unsere Gemeinschaft ausschließen. Dass ich darum ringe, dass auch meine Glaubensgeschwister den richtigen Weg immer wieder finden, wie ich es auch brauche, dass ich von anderen korrigiert werde und dass keiner diese Gemeinschaft der Heiligen verliert. Ja, ich möge die Sehnsucht haben, offen auch mit dem anderen so darüber sprechen zu können. Das ist nicht immer ganz einfach, ob der andere sich auch darauf einlässt, wenn es darum geht, ein Miteinander zu klären neu. Ich komme noch einmal auf den Gedanken zurück, dass meine Sehnsucht eigentlich wachsen sollte, wachsen sollte zu dem Bruder, zu der Schwester. Und das kann am besten geschehen dadurch, dass mir deutlich bleibt und deutlich wird immer wieder, der andere ist eine Wohnung Jesu, eine Wohnung des dreieinigen Gottes. Wenn er Jesus in sein Herz eingeladen hat, wenn er den dreieinigen Gott in sein Leben eingeladen hat, dann ist das so, sagt Jesus, dann bin ich in ihm. Dann bin ich in dir, wenn du mich einlädst. Und dann habe ich doch mit dem anderen Jesus selbst vor mir ein Stück. Und was gibt es für eine größere Sehnsucht als diese, dass ich ihm begegne, dem Herrn selbst begegne. Ich begegne ihm dann in dem Bruder und in der Schwester. Vielleicht wundere ich manchmal mich und sage, Jesus, in ihm bist du auch? Ja. Und wenn er in ihm ist, dann habe ich, denke ich, auch die Freiheit zu haben, mich darüber zu freuen, mit dem anderen zusammen. Und das ist nicht ein Spezialanliegen des Paulus, der sagt, ja, ich möchte mal, dass ihr da ein bisschen zusammenfindet. Jesus hat das gebetet, sein letztes Gebet vor seiner Verhaftung, dass sie eins seien, Herr. Himmlischer Vater, hilf, dass sie eins seien, damit die Welt auch glaubt, das, was sie sagen. Und es ist eines der größten Wunden, die wir haben, unsere Zerklüftung, unsere viele Gruppen, die wir haben. Die ökumenische Bibelwoche letzte Woche war ein schönes Erlebnis, miteinander sich über die Bibel auszutauschen, unabhängig dessen, aus welchen Gemeindenamen wir gerade kommen. Und im Alten Testament lesen wir das auch schon, wie wir haben das vorhin auch gesungen, wie schön und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig miteinander beieinander sind. Psalm 133. Ich möchte nochmal diesen Bibelabschnitt, den ich gelesen habe, kurz nochmal durchgehen. Da heißt es, man ist interessiert, wie es dem anderen geht, für die Gemeinschaft, Vers 19. Man ist besorgt um den anderen, Vers 20, 26. Man hat Sehnsucht auf die Geschwister, Vers 26. Man freut sich am Wohlergehen, auch wenn es einem selber schlecht geht. Man ist nicht neidisch auf das Wohlergehen des anderen, Vers 27. Man hält den anderen Ehren, Vers 29. Man opfert sich für den anderen auf, Vers 30. Abschließend sei noch gesagt, dass diese Sehnsucht auf den Herrn und diese Sehnsucht auf die Geschwister nicht alles ist. Es gibt noch eine ganz wichtige Sehnsucht, die zu jedem Nachfolger dazugehört. Es ist die Sehnsucht auf die Verlorenen. Es ist die Sehnsucht auf die Außenstehenden, auf die Ungläubigen, dass sie nicht verloren gehen, dass sie das Evangelium erfahren, dass sie mit Jesus leben, dass sie sich freuen, an Jesus auch dahin finden. Das ist nicht das Thema dieses Predigttextes, aber es ist das Thema auch eines jeden Nachfolgers. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.